Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zu grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Herzlich willkommen, Eduard Lucius, Gründer und CEO von Reef. Hallo Eduard.
Hey David.
So, hast du einen guten Morgen bislang gehabt? Enthusiastisch für diesen Podcast?
Absolut. Sehr gut. In All Hands schon heute Morgen haben die Neuen begrüßt. Das macht immer Spaß.
Die Neuen begrüßt. Das heißt, ihr seid ein wachsendes Unternehmen. Wie viele Leute seid ihr jetzt?
Wir sind so 80 derzeit.
80 Leute. Reef ist ein Akronym. Wofür steht es?
Für Recharge Electric Vehicle.
So, da sind wir direkt beim Thema. Ihr habt also etwas mit Ladeinfrastruktur zu tun. Erzähl doch mal in drei Sätzen, was ihr denn so macht und tut.
Wir haben eine Plattform für Unternehmen, damit diese ihre Ladeinfrastruktur verwalten können. Das bedeutet konkret, sicherstellen können, dass die mal funktionieren und Fahrern Zugang geben und die Ladevorgänge abrechnen. Da kommen wir ursprünglich her. Also wir kommen immer von der Ladestation. Unser eigentliches Ziel ist es, Gebäude möglichst so auszustatten, dass sie effizient den Strom verteilen. Also die PV-Anlage direkt den Strom an die Fahrzeuge gibt und dann perspektivisch immer mehr auch netzdienlich geladen wird. Also wir nur dann laden, wenn die Netze bereit sind, auch nur dann laden, wenn erneuerbare Energien gerade im Netz ihren Strom liefern.
Wenn ihr jetzt das Lademanagement macht, heißt das ja, dass ihr es mit Kunden zu tun haben, die eine gewisse kritische Größe haben an zu ladenden Fahrzeugen. Wie segmentiert ihr da den Markt für euch? Ab wann wird es spannend, eure Lösungen zu nutzen? Ab welcher Flottengröße?
Wir kommen eigentlich bei allen Flotten gut an, bei allen Flottengrößen. Das ist auch ein bisschen das, was von Anfang an unsere Philosophie ist. Wir haben, also ursprünglich, als ich Reef gegründet habe, habe ich mir einen Markt angeguckt und gesehen, dass es natürlich das öffentliche Laden gibt. Es gibt das halböffentliche Laden und das Laden im privaten Bereich. Das öffentliche Laden sind, ich sag mal, wie die Tankstellenbetreiber, die öffentlich Infrastruktur anbieten und daraus ein Geschäftsmodell machen, dass eben Fahrer und Fahrerinnen auf der Autobahn laden können. Und dann gibt es das private Laden, was am einfachsten zugänglich gerade ist. Ich habe ein privates Haus und habe da im besten Fall so eine PV-Anlage und dann eine Wallbox. Das ist auch der Bereich, der die letzten Jahre schon sehr gut ausgestattet wurde. Und dann gibt es den halböffentlichen Bereich. Und das ist zum einen das Laden im Unternehmen und zum anderen das Laden im Mehrfamilienhaus, was ja auch die Hälfte der Europäerinnen betrifft. Das heißt, die meisten leben ja nicht in einem Einfamilienhaus, sondern in einem Mehrfamilienhaus oder ähnlich viele wie im Einfamilienhaus. Und der Bereich ist eigentlich prädestiniert zum Laden, weil es sehr günstig ist und ich eben viel Infrastruktur aufbauen kann, ist aber im Zugang sehr komplex. Deswegen haben wir die Plattform so gebaut, dass eigentlich jeder in dem Segment selber Ladeinfrastruktur verwalten kann, ohne einen riesen Overhead aufzubauen an irgendwie Projektfirmen und Treibern und so weiter. Das heißt, wir haben 7000 Kunden, ein bisschen mehr, und von denen hat ein Durchschnittskunde 5 Ladepunkte, die großen ein paar hundert. Es gibt aber auch einige, die haben nur ein oder zwei.
Aber um gleich mal zu eurem Geschäftsmodell zu kommen, wir reden gleich nochmal so ein bisschen auch über die Technik, über den Markt auch insgesamt. Bei zwei Ladepunkten ist es ja wahrscheinlich dann doch ein relativ großer Aufwand, oder bei 5 Ladepunkten eure Infrastruktur zu nutzen, oder ist das so leicht zu implementieren? Sind die Kosten so gering, dass es sich auch dann lohnt für diejenigen, die tatsächlich nur diese 2 oder 5 Ladepunkte haben?
Aus der Kundensicht kostet ein Ladepunkt gleich viel, wenn es einer ist oder 5 oder 10. Unser Geschäftsmodell ist ein normales SaaS-Modell, also wir verlangen eine Gebühr pro Ladepunkt pro Monat, das sind so etwa 10 Euro. Und wir müssen aber sicherstellen im Go-to-Market, dass wir eben diese Komplexität nehmen. Also wir haben 2 hauptsächliche Produktteams. Die einen bauen unsere Plattform, in der es ums Management der Ladepunkte und eben des Energiemanagements fürs Gebäude geht. Und das müssen wir so einfach entwickeln, die Plattform, dass es von jedem bedient werden kann. Das heißt, jeder, der das erste Mal davor sitzt, muss ganz intuitiv verstehen, wie ich jetzt eben mein Energiemanagement oder Lademanagement verwalte und Fahrer abrechne. Der andere komplexe Teil, in dem ähnlich wie ein Invest bei uns reingeht, ist der Go-to-Market. Und da müssen wir sicherstellen, dass eine Wallbox, wenn sie bei einem Haus- und Hofelektriker ankommt, dass sie dann so vorkonfiguriert ist, dass er sie eigentlich nur an die Wand schraubt und sie in dem Moment online geht. Und wir müssen vermeiden, dass im Feld noch irgendwie Konfigurationen passieren, sondern ich habe mal ganz am Anfang gesagt, eigentlich bauen wir ein Modell wie einen Sonos aus. Das heißt, ich stecke meine Sonos-Box in die Steckdose, dann blinkt die und dann scanne ich einen QR-Code und dann kann ich es mit meiner App steuern. Das ist am Ende unser Ziel.
Der Vergleich jetzt zur Sonos-Box, kennt vielleicht viele ja dieses System, hinkt das insofern, als dass ihr die Wallbox selber ja nicht mit ausliefert, sondern nur die Steuerungssoftware, korrekt?
Korrekt, deswegen habe ich irgendwann den Vergleich. Wir hatten am Anfang eine Sonos Box, wo wir ein bisschen die Onboarding Journey durchgespielt haben. Ich habe den Vergleich irgendwann geändert zu dem Ziel, dass wir das Apple Home für erneuerbare Energien im Gewerbebereich werden. Das heißt, dass wir eigentlich in dem Moment, in dem unser Sticker drauf ist, wir nennen den Reef Ready, haben wir ein Versprechen an ein Gerät, dass es eben so vorkonfiguriert ist. Das heißt, wir unterstützen 200 Hersteller und von den 200 machen so ein etwa 10 mit OCV-Konfiguration, dass wir in deren Produktion auch eingebunden sind.
Das heißt, ihr seid auch ziemlich technologisch unabhängig. Das heißt, jede Wallbox ist mit euch kompatibel.
Genau.
Und
wir sind leider sehr abhängig, aber wir sind sehr offen. Mhm. Also wenn die Wallbox nicht funktioniert, wir sind natürlich sehr abhängig davon, gemeinsam uns dazu entwickeln, auch mit den Herstellern oder für den Kunden eine gemeinsame Lösung zu entwickeln. Aber die Protokolle sind total standardisiert inzwischen.
Ja, und aber die Wallbox-Hersteller, haben die nicht auch teilweise ihre eigenen Software und sind gar nicht jetzt so von euch abhängig?
Das hatten die früher, es haben einige probiert, es hatte aber keinen Erfolg. Also sie haben alle, zum einen war die Software nicht gut, die haben dann irgendwie so ein Mittelding gemacht aus Hardware und Software. Am Ende haben sie das Geld verdient erstmal mit der Hardware, das heißt, da war immer der Fokus drauf. Und der Markt möchte es auch nicht. Also unser Go-to-Market dann eben über den Elektriker, der möchte kein Login. Es gibt zu viele schlechte Beispiele die letzten Jahre, dass ich mir von einem Hardwarehersteller eine Software kaufe und dann irgendwann möchte ich eine andere Station haben von einem anderen Hersteller oder mein Hersteller hört sogar auf, den ich schon habe, produziert die Wallbox nicht mehr, dann hänge ich bei dem in der Software drin. Das heißt, das eine ist, dass wir unser Produkt einfach besser ist und das andere ist, dass die Kunden kein Login möchten.
Habt ihr einen nennenswerten Wettbewerber, also andere, die da genauso ähnlich reingehen?
Es kommt darauf an, in welchem Bereich. Wir sind ja relativ breit aufgestellt. Also wir haben ein Chargeback-Management-System. Da gibt es Wettbewerber, die aber häufig eher aus dem White-Labeling kommen und eben Stadtwerken oder Energieversorgern ermöglichen, selber Infrastruktur anzubieten. Wir machen alles in eigenen Brand, im Chargeback-Management. Alles sehr, sehr intuitiv. Sagen wir oft, weniger ist mehr. Also es muss von jedem bedienbar sein. Dann haben wir ein komplettes Energiemanagement-System. Da konkurrieren wir dann mit Energiemanagement-System-Herstellern bei uns der Plattform. Und das Dritte, die dritte Produktlinie, die wir haben, ist unser Energietarif. Also wir haben seit letztem Jahr einen eigenen Stromtarif, dass unsere Kunden mit einem Klick bei sich im Produkt unseren Stromtarif aktivieren können und dann werden wir zum Versorger. Das heißt, in all diesen Bereichen haben wir gewisse Konkurrenz. Es hat keiner so integriert wie wir.
Okay. Ja, erzähl mal so ein bisschen über die Marktentwicklung gerade. Also ihr seid ja sehr stark von der Entwicklung der Elektromobilitätsnutzer ja abhängig. Seid ihr jetzt vor allem in Deutschland tätig eigentlich? Oder?
In Deutschland sind wir Marktführer. Wir haben im letzten Jahr in Benelux und Frankreich gelauncht. Wir haben einige Partner aus Deutschland, die in Frankreich auch sehr aktiv sind. Da wurden wir fast ein bisschen reingezogen. Und da haben wir wachsen wir gerade sehr, sehr stark. Also da bauen wir gerade auch ein immer größer werdendes Team auf. Wir sind immer davon abhängig, also wir gucken natürlich darauf, wie groß der Markt ist. Da sind Deutschland und Frankreich sehr attraktiv, weil beide Märkte einfach viele Einwohner haben. Und dann gucken wir auf die Zulassungszahlen. Da sind Frankreich auch sehr, sehr stark. Deutschland hat sich zum Glück auch erholt. Und das treibt am Ende unser Geschäft. Also wie viel, zum einen natürlich, wie viel Marktanteil können wir gewinnen. Und dann ist aber immer bei uns im Businessmodell der oberste Treiber die Anzahl an Neuzulassungen. Die war die letzten 2 Jahre ein bisschen zurückgefahren. Aber wir sehen derzeit, dass die Zahlen wieder schön hochgehen.
Ja. Ist denn für euch dann immer so das Neuzulassungsgeschäft relevant oder die Neuinstallation von Wallboxen? Oder könnt ihr auch so in dieses Segment hineingehen der bereits installierten Wallboxen und wenn es da ein Software-Update oder Softwareänderung auch gibt?
Ja, also wir gehen auch in Installierte rein. Im letztes Jahr zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist ein Anbieter, die V-Box, kommt aus Amsterdam. Die haben den Betrieb eingestellt und dann gab es ein Migrationsprogramm. Also dann haben wir Wallboxen zu uns gezogen. Das Ähnliches haben wir gerade mit einem Hersteller in Frankreich gemacht, dass wir deren Kunden übernehmen. Also das ist immer ein Thema, Migration. Wir haben auch immer die Möglichkeit, dass wenn ein Kunde zum Beispiel mit 2 oder 3 Wallboxen startet und diese vielleicht sogar noch offline sind, dass er dann, wenn er irgendwie die 4. oder 5. dann gekauft hat und auch den Mitarbeitern das Laden anmieten möchte oder ein Energiemanagement braucht oder dann irgendwann PV-optimiert laden möchte oder so ganz viele Anwendungsfälle, dann werden die alten Wallboxen einfach auch mit online genommen. Das heißt, es ist ein Geschäft, aber natürlich ist dann langfristig leben wir von Elektroautos. Das heißt, der Markt muss auch eine entsprechende Größe haben, dass sich unser Geschäftsmodell hier entwickelt.
Elektroautos ja, aber wird das Thema auch Schwerlasttransport, also Ladeinfrastruktur für LKWs auch und Bussen relevanter für euch? Seid ihr da auch mit drin im Segment?
Wir auch. Wir haben unsere Gebühr sind ja pro Ladepunkt pro Monat. Wir haben irgendwann mal vor Monaten gemerkt, dass wir die Schnelllader in Depots stark wachsen. Also gegen viel zu gehen, wir waren da so bei 40, 2024, waren letztes Jahr bei Mitte des Jahres bei 250 und sind jetzt gerade bei ungefähr 500. Also die Zahl wächst sehr, sehr schnell. Wir sind im Geschäftsmodell, haben wir über 50.000 Normalladepunkte, wo wir das Gleiche verdienen. Von daher ist es ein total interessanter Fall. Das ist aber im Go-to-Market gerade nicht unser Fokus. Was für uns sehr spannend ist, was heute auch ein großes Thema intern bei unserem All Hands war, ist die neue Förderung für mehr Familienhäuser. Die ist heute live gegangen. Wenn man ausgerechnet, dass in etwa 250.000 Ladestationen gefördert werden. Und wir ackern uns seit Jahren an diesem Segment mehr Familienhäuser ab, was ja auch Teil unserer Zielgruppe ist, das wahnsinnig schwer zugänglich ist, sehr langwierig, schwere Entscheidungsprozesse, da hat oft ein relativ hohes Invest. Und durch die Förderung kommt da jetzt richtig Fahrt rein. Und am Ende werden wir die Zulassungszahlen auch nur schaffen in der E-Mobility, wenn wir es denjenigen, die mehr Familienhaus leben, ermöglichen, daheim zu laden. Und da erwarten wir jetzt einen ganz schönen Zug im Mehrfamilienhaussegment. Also das ist eher das, wo wir gerade uns nochmal viel an Entwicklungskapazität reinstecken.
Mhm. Aber was jetzt euren Vertrieb anbelangt, ihr geht dann jetzt nicht direkt an den Einfamilienhausbesitzer oder Mehrfamilienhausbesitzer heran, sondern ihr geht dann schon über die Wallbox Anbieter dann, oder wie ist da euer Vertriebsweg am effizientesten aufgestellt?
Es gibt ein paar Key-Accounts, mit denen wir schon im Vertriebszyklus Gespräche haben, weil die einfach dann oft kommen.
Wohnungsbaugesellschaften und sowas dann, oder?
Ja, genau, also ein Wohnungsunternehmen oder aber auch sehr große Kunden. Also wir haben 30 Key-Accounts, bei uns ist ein Key-Account ab 25.000 Mitarbeitern. Das sind dann sehr große Kunden, die dann viele Standorte auch in Europa haben. Das normale Brot- und Buttergeschäft von uns ist, dass wir über den Elektriker gehen. Das heißt, der Elektriker kriegt eine Anfrage von seinem Kunden. Oft denkt man, dass die Wallbox ganz anders gekauft wird, aber die Wallbox wird genauso wie alles andere im Gebäude einfach vom Elektriker installiert. Und der muss natürlich in dem Moment, in dem er die Wallbox installiert, wissen, dass es eine Lösung wie unsere gibt und dann eben beides zusammen in Betrieb nehmen. Also unser Vertrieb geht eigentlich immer über den Elektriker, ein paar einzelnen Fällen auch direkt, aber das ist, wie gesagt, eher die kleinere Anzahl an Ladepumpen.
Es heißt so, die Wallbox-Hersteller sind das gar nicht so sehr das Zielpublikum für euch. Weil ich meine, die könnten euch ja auch als Standardsoftware schon direkt mitvertreiben.
Ja, die sind natürlich auch mal offen, genauso wie wir es auch sind, was für uns auch total nachvollziehbar ist. Wir haben Ökosystem, also wir gehen an Elektriker und der Elektriker ist sehr stark gebunden an seinen Elektrogroßhändler und da müssen wir natürlich sicherstellen, dass wir beim Elektrogroßhändler gut gelistet sind und entsprechend irgendwie Marktanteile haben. Und dann sind natürlich die Hersteller für uns immer relevant, weil wenn ein Hersteller berät bei einem Kunden, der keine Lösung hat oder bei einem Elektriker oder auch in neue Segmente reingeht, dann wollen wir natürlich da gemeinsam reingehen. Das heißt, wenn ein Kunde von uns fragt, mit wem wir gut arbeiten, hardware-technisch, sind wir offen, haben aber natürlich immer ein paar Hardware-Partner für gewisse Segmente, mit denen wir viel arbeiten und genauso ist es auch andersrum. Und ein Hardware-Hersteller die Hersteller merken immer mehr, dass sie einen Partner brauchen, der eine gute Software liefert, also sowohl die Produkte für den Elektriker als auch für den eigentlichen Kunden. Von daher merken wir, dass da auch immer mehr Projekte über die Hersteller kommen. Installiert wird es am Ende trotzdem über den Elektriker.
Was ist denn das Werteversprechen eigentlich, was ihr jetzt dort erfüllt beim Kunden? Warum ist es so attraktiv, euch zu nutzen?
Weil wir eine Plattform haben, mit der ich einfach zugänglich meine Ladepunkte managen kann. Und Ladepunkte managen bedeutet immer so ein Grundversprechen, dass sie online ist, immer funktioniert. Wenn was nicht funktioniert, lösen wir es aus der Ferne. Wir können 90% der Fehler aus der Ferne lösen. Wenn die Box doch getauscht werden muss, können wir sicherstellen, dass die Hersteller schon die richtigen Fehleranalysen haben und eben schnell reagieren können. Das ist mal so der Base Layer. Das Wallboxen müssen immer funktionieren. Und dann oben drauf gibt es dann ganz verschiedene Funktionen. Ich meine, die Abrechnung der Ladevorgänge ist natürlich sicher eine. Strom ist teuer. Ich möchte Strom nicht verschenken. Deswegen muss ich zumindest für meine Kosten abrechnen können. Dann ist das Energiemanagement, also die Verteilung vom Strom, ein großes Thema. Das kann ich ganz dumm machen, dass ich einfach nur durch die Anzahl der Ladevorgänge den verfügbaren Strom teile. Das kann ich aber auch intelligent machen, dass ich, wenn ich weiß, dass du am Morgen einsteckst und nur noch 2 Stunden zu einem Termin musst, dass ich halt dich zuerst lade und dann die anderen. Da geht immer mehr Intelligenz rein. Und es endet dann am Ende bei einer Stromkostenoptimierung. Wir haben ja einen heute wahnsinnig viel Erneuerbare in Deutschland. Und zum einen kann ich im Gebäude optimieren. Dann nutzen wir zum Beispiel Wetterdaten, um zu wissen, wie stark ich dann eben die Ladevorgänge im Gebäude schieben kann. Aber auch, wenn ich keine PV-Anlage habe oder noch mehr Strom brauche, eben den Strommarkt, dass ich auch da nur dann lade, wenn die Strompreise optimiert sind. Das heißt, ich kaufe von uns eine Software, die zum einen das Versprechen hat, dass die Box online ist und mit der ich dann in Zukunft eben alle Anwendungsfälle abdecken kann. Kosten reduzieren, Kosten verrechnen, Nutzer verwalten.
Ich habe neulich einen Post gesehen von dem Gründer und Geschäftsführer von Wunderflat und so ist die These aufgestellt, dass es für gerade so Shared Mobility Plattformanbietern oder auch Flottenanbietern es teilweise attraktiver ist, das Auto am Ladepunkt stehen zu haben und mit dem Ein- und Ausladen von Energie in dieser Stunde Geld zu verdienen, als eben eine gleiche Stunde zu nutzen und ja, Mobilitätsservices zur Verfügung zu stellen. Und das fand ich eigentlich total interessant. Also im Prinzip ja nochmal so diese alte Idee, die ja schon seit langem eigentlich irgendwie da ist, das Auto als rollende, als mobile Speicherbatterie, aber dass sie halt auch unterschiedliches Geld verdienen kann. Ne? Also einmal über den Energiehandel einerseits, andererseits über die Zurverfügungstellung eben von Kilometern. Das ist aber auch in Konkurrenz miteinander steht, denn manchmal ist es sogar auch erträglicher, dann über den Energiehandel dann Geld zu verdienen, als über irgendwelche Shared Services. Mhm.
Könnte ich jetzt aufnehmen und sagen, wie gut das Geschäftsmodell von Batterien ist oder sagen, wie dünn das Geschäftsmodell von Shared Services ist. Wir haben im Flottenbereich senken wir die Kosten um 30%, das ist eine Menge. Also ein Dienstwagen verbraucht im Jahr so 2.300 bis 2.500 Euro an Sprit, also Benzin oder Diesel. Das ist jetzt natürlich höher, das ist eine Kalkulation von vor einem Jahr. Wenn ich am Standort lade, zu einem Durchschnittsstandort Ladepreis oder einem Firmenpreis, dann bin ich bei 1.000 Euro. Also ein Elektroauto ist da schon sehr viel günstiger. Das ist natürlich, wenn ich öffentlich lade, sehr viel höher. Am Standort bin ich bei etwa 1.000. Und wenn ich einen Stromtarif nutze, der die Ladevorgänge schiebt, dann bin ich so bei 600 bis 700. Das kann ich dann aber auch noch weiter optimieren, dass ich auch noch mich vom Netzbetreiber bezahlen lasse. Oder, und ich meine, das ist ja das, worauf wir alle hinarbeiten, dass ich den Fahrzeugspeicher auch nutze, um das Auto wieder zu entladen. Also dann, wenn der Strompreis gerade hoch ist, mit meinem Speichergeld zu verdienen. Und das, dann wird ein richtiger Case daraus. In der Zeit geht es vor allem darum, einfach die Kosten zu reduzieren.
Okay, das heißt letztendlich das, was ihr an Kosten beim Kunden erzeugt, nämlich die 10 Euro pro Ladepunkt, wird dann weitestgehend kompensiert durch eben auch eine viel größere Kostenersparnis, indem einfach sehr viel effizienter dann geladen wird.
Unsere Software ist, wir sind eigentlich viel zu günstig.
Ja. So, ihr seid jetzt ein SaaS-Modell. Es wird ja auch dieser Tage viel darüber gesprochen, dass SaaS-Modelle eigentlich tot sind, weil AI jetzt hier ganz großen Angriff macht und viel besser Informationen verarbeiten kann und letztendlich jeder sich selber so seine Agenten bauen kann. Wie schaut ihr auf das Thema?
Wir schauen auf das Thema als wahnsinnige Chance. Wir haben als Organisation investieren wir sehr, sehr viel in die Nutzung von AI in den Teams. Wir merken, dass wir wahnsinnig schnell werden als Organisation und die Qualität auch gut ist.
Also einfach beim Coden oder bei der Optimierung eurer Software.
Dann. In allen Bereichen. Also wir sind ich muss einen Businessplan machen, über meine Buchhaltung, Prozesse erstmal automatisieren und später Sachen auslesen, wie wir Content erstellen und vermarkten, wie wir prototypen, wie wir entwickeln, wie wir Security machen. Also es betrifft alle Bereiche und damit beschäftigen wir uns sehr, sehr stark. Also wir sehen, dass wir können plötzlich viel schneller als Branche werden oder allgemein als Technologieunternehmen tun beim Kunden. Da müssen wir uns immer wieder neu erfinden. Wir haben in unserem Segment wird das jetzt kein großes Thema, weil bau mal, wenn du 5 Ladepunkte hast, wegen 50 Euro im Monat in eine Plattform wie unsere. Das wird für den Kunden kein Case werden. Und beim Elektriker ist genau das Gleiche. Also wir brauchen einen Elektriker, um in den Markt zu kommen. Und das ist für uns einfach ein Asset, worum wir uns sehr stark kümmern. Von daher ist unser Geschäftsmodell beruht sehr stark auf eben dem Go-to-Market, beruht sehr stark auf den Daten, die wir auch schon über die vielen Jahre haben, energiewirtschaftlich. Das ist was sehr einfach verteidigbar ist. Am Ende wollen wir es aber auch nutzen, die Technologiesprünge, um uns einfach abzuheben und vielleicht auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Ja, klar. aber das heißt, mit eurer 80-Mann-Frau-starken Mannschaft seid ihr jetzt auch jetzt nach wie vor effizient aufgestellt. Ihr stellt nur ein, hast du gerade zu Beginn des Gesprächs auch gesagt. Oder lässt sich da auch einiges auch reduzieren an neu Personal zu wechseln durch die bessere Nutzung von AI?
Wir können als Organisation die Sachen, die wir können eigentlich auch die schönen Sachen den ganzen Tag machen. Ich sage mal, darauf müssen wir uns hinarbeiten. Wir sind, ich habe es gerade gesagt, wie breit wir in unseren Produkten sind. Wir haben, wie viele Kunden wir haben, wie viele Märkte wir reingehen. Wir nutzen das gerade eher, wir sind sehr stark gefundet. Wir nutzen das gerade einfach, um den Markt zu gewinnen. Also unser Businessmodell ist sehr stark. Wir werden dieses Jahr profitabel, haben im letzten Jahr nochmal eine große Funding-Runde gemacht. Von daher stellen wir gerade ein und auch einige Leute ein, weil wir sehen, dass wir...
Wie groß sind eure Umsätze gerade?
Wie groß unsere Umsätze sind, das kannst du ja ausrechnen. Wir sind mit den Ladepunkten und der
Subscription. Ja, ich habe schon versucht, im Kopf zu überschlagen, aber ich kam nicht so richtig auf eine brauchbare Summe, weil ich weiß nicht, wie groß diese Verteilung ist zwischen den 5 Ladepunkt-Kunden und den mit mehreren.
Wir sind dieses Jahr das erste Mal im zweistelligen Millionenbereich, das kann ich sagen.
Okay, okay. Oh. Ja. Und Finanzierung, wie seid ihr gerade gefundet? Wer ist da bei euch drin als Investor? Und
ja, unsere zwei Großen, wir haben unter anderem auch einen Energieversorger drin, aber unsere zwei Großen sind Future Energy Ventures aus Berlin Blue Earth Capital aus London. Haben in Summe in der Series A und A und der erweiterten A eine 22 Millionen eingesammelt. Also haben eine gute Basis, um zu wachsen, haben starke Investoren, die an unsere Story glauben und werden da die nächsten 2-3 Jahre uns auch voll darauf konzentrieren, das Team richtig aufzubauen und eben in den Märkten anzugreifen.
Mhm. Okay. Das heißt, das Geld ist vor allen Dingen auch gelöst für die Internationalisierung eures Geschäftes dann?
Ja, Internationalisierung und Produkte. Wobei Internationalisierung schon Fokus ist. Das ist aber eigentlich ein Land, also Frankreich bezahlt sich relativ schnell selbst. Das ist ja das Schöne an Vertrieblern, dass sie auch Umsatz machen. Und dann haben wir natürlich ein bisschen Support, wobei da gerade AI uns natürlich wahnsinnig hilft, dass da auch ein Computer auf Französisch spricht. Ja, also es sind neue Märkte, neue Produkte, das ist so vor allem der Fokus gerade.
Cool. Ja, hast du noch irgendwelche anderen Themen, die spannend wären zu berichten? Nächste Milestones, neue Features, neue Finanzierungsrunden. Also was sind so jetzt die nächsten großen Dinger, die bei euch anstehen?
Wir launchen in 2 Monaten ein Produkt für mehr Familienhäuser. Das ist gerade schon im Pre-Launch. Das wird ein Banger. Wir werden dafür 6,90 € pro Fahrer pro Monat und für 29 Cent pro Kilowattstunde ein Angebot für Wohnungsunternehmen, WEGs, Genossenschaften rausbringen, haben das pilotiert. Es ist erstmal, dass ich das extern sage, haben das pilotiert in Q1, haben 30 Gebäude innerhalb von wenigen Tagen gewonnen, haben dann auf Stopp gemacht und haben jetzt eben ein Produktteam drauf gesetzt. Und das wird das erste Mal ein attraktives Angebot für Mehrfamilienhäuser, die derzeit irgendwie 50 Euro pro Monat zahlen und dann auch noch 40 Cent pro Kilowattstunde und sich dann natürlich die Mietenden keine Wallbox anschaffen bzw. nutzen. Das wird echt cool. Ich glaube, das ist das, wo wir am meisten gerade dran arbeiten.
Okay, das heißt, Finanzierungsrunde erstmal soweit durch und.
Finanzierung ist durch, jetzt geht es um Hiring und Produkte bauen gerade. Da ist der meiste Fokus.
Rollout im Markt.
Ja.
Cool. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Rundumschlag gemacht.
Danke dir.
Das war, glaube ich, echt mal ein ganz guter Einblick in euer Unternehmen hinein und auch gerade diese Schnittstelle, was ihr als Softwareanbieter dort macht und tut. Der Markt ist ja nach wie vor ja auch sehr lebendig, zumindest europaweit, glaube ich, wird da einiges jetzt auch noch passieren. Die Segmente verschieben sich ja auch zunehmend Richtung Schwerlastverkehr, das heißt, da gibt es sicherlich auch einiges zu tun. Ja, erstmal viel Erfolg bei euch.
Danke dir.
Danke, Robert.
Vielen Dank für die Einladung.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.